Es gibt so ein Spiel, das heißt, errate, wer ich bin. Und ihr müsst erraten, wer ich bin, und ich darf nur mit Ja und Nein antworten. Also ihr dürft mich was fragen und ich darf nur mit Ja oder Nein antworten. Klar? So, das Spiel machen wir jetzt ein bisschen anders. Ihr dürft jetzt raten, welchen Bibelvers heute in der Predigt drankommt. So, wer möchte anfangen?
Ohne irgendwas.
Neues Testament. Ja! Schon große Bücher weggefallen. Evangelien? Nein. Paulus? Ja. Was hat die Christine gesagt? Paulus? Ja. Das ist zu ungenau, das kann ich nicht beantworten. Also ja. Römerbrief? Nein. Korintherbrief? Ja.
Erster?
Nein.
Zweiter?
Okay, jetzt sind wir schon innerhalb kürzester Zeit. Wissen wir schon, es geht heute um den zweiten Korintherbrief. Weiter, welcher Vers steht im zweiten Korintherbrief, ihr bibelfertige, feste Gemeinde? Kennt ihr natürlich auswendig. Tut mir leid, da muss ich jetzt den ganzen innerlichen Herz durchgehen. Wähle einen. Was steht im zweiten Korinther? Fünf. Warum zweiter Korinther 5?
Ja, du sagst doch zweiter Korinther.
Ja, und wie kommst du jetzt gerade auf 5? Ja? Ja, warum? Ja, 100%, ihr seid echt richtig gut. 2. Korinther 5 ist heute das Thema. Ging ja schneller, als ich dachte. Nein, 2. Korinther 5 gibt den Kontext. Gott hat mir einen Bibelvers aufs Herz gelegt und ich mag es eigentlich mittlerweile nicht, einen Bibelvers rauszunehmen, der nicht im Kontext betrachtet wird. Weil er im Kontext nochmal eine ganz andere Kraft hat oder einen Zusammenhang. Wir wissen von den Korinthern, das waren keine einfache. Hey, Theo, da ging es nicht so brav zu wie bei uns. Es gab einen schmerzlichen Besuch zwischen dem ersten und zweiten Brief und es gab einen verlorenen Brief, von dem wir nichts mehr wissen, den Paulus erwähnt. Im Übrigen schrieb ich euch voller Ängste und vollen Tränen und es war mir dabei schwer ums Herz. Aber ich hatte nicht die Absicht, euch weh zu tun. Im Gegenteil, ich wollte, dass ihr erkennt, wie überaus groß meine Liebe, hast recht gehabt, gerade euch gegenüber ist. Der Paulus fasziniert mich. Er offenbart sich gleich und sagt, oh, mir war Angst im Herz. Der Brief war vielleicht hart, aber ich habe es nicht aus einer Position des Besserwissens geschrieben, sondern mir war Angst und Bange. Es wurde Buße getan von der einen Person, die im ersten Brief erwähnt wird, nicht namentlich, aber ganz klar, das war sexuelle Unmoral, die stattgefunden hat. Aber die Spannungen haben nicht nachgelassen. So, was ist das Ziel des zweiten Briefes? Er möchte die Versöhnung vertiefen, Beziehungen heilen. Sein Apostelamt und seinen Dienst des neuen Bundes verteidigen, zur Heiligung und Abgrenzung von falschen Einflüssen aufrufen, zum großzügigen, fröhlichen Geben ermutigen, die Gemeinde auf seinen nächsten Besuch vorbereiten. So, was hat es mit mir zu tun? Ich bin nicht der Paulus. Was hat es mit dir zu tun? Du bist nicht ein Mitglied der Gemeinde in Korinth. Hat es trotzdem etwas zu uns zu sagen? Immer. Okay, deswegen habe ich auch die Freimütigkeit, Parallelen zu ziehen. Bitte soll sich keiner persönlich angesprochen fühlen von mir, wenn überhaupt vom Herrn. Jesus, wir danken dir, dass du da bist, dass dein Wort Kraft hat. Und ich danke dir, dass du Freudigkeit zum Predigen und zum Hören gibst. Ich fange ein bisschen vorher an, weil der Einstieg in Kapitel 5 schon ein bisschen zu steil wäre. Aber Kapitel 4 hat es auch schon sehr, sehr gut in sich. Das sind also die Gründe, weshalb wir uns nicht entmutigen lassen. Mögen auch die Kräfte unseres äußeren Menschen aufgerieben werden, unser innerer Mensch wird Tag für Tag erneuert. Hallo, ihr Ü50. Denn die Nöte, die wir jetzt durchmachen, sind nur eine kleine Last und gehen bald vorüber. Und sie bringen uns etwas, was unvergleichlich viel größerem Gewicht ist. Eine unvorstellbare und alles überragende Herrlichkeit, die nie vergeht. Wir richten unseren Blick nämlich nicht auf das, was wir sehen, sondern auf das, was jetzt noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare ist vergänglich, aber das Unsichtbare ist ewig. Wäre es schon wert, eine eigene Predigt zu machen. Möchte aber nur draus nehmen, die Nöte, die wir jetzt durchmachen. Gibt es jemanden unter uns, der ab und zu ein bisschen kleine so viel Nöte hat. Und nur 3 Leute, 4 Leute. Ah, okay. Hey, die sind dazu da, dass wir die Herrlichkeit Gottes wahrnehmen. Und wenn wir diesen Blick haben, wird manche Not auf einmal, wo ich dafür danken kann. Danke für den Trouble, den ich gerade habe, weil dadurch werde ich deine Herrlichkeit mehr sehen. Gehen wir gleich weiter. So gleich zum Beispiel der Körper. Das Beispiel hatten Sie schon im ersten Brief. So gleich zum Beispiel der Körper, in dem wir hier auf der Erde leben, einem Zelt, das eines Tages abgebrochen wird. Doch wir wissen, wenn das geschieht, wartet auf uns ein Bauwerk, das nicht von Menschenhand errichtet ist, sondern von Gott. Ein ewiges Haus im Himmel. In unserem irdischen Zelt seufzen wir, weil wir uns nach der Wohnung sehnen, die aus dem Himmel stammt. Und am liebsten würden wir den neuen Körper wie ein Gewand direkt über den alten anziehen. Denn nur dann, wenn wir den neuen Körper angezogen haben, werden wir nicht unbekleidet dastehen. Ja, solange wir noch in unserem irdischen Zelt wohnen, wo so vieles uns bedrückt, seufzen wir voller Sehnsucht, denn wir möchten den jetzigen Körper am liebsten gar nicht erst ablegen müssen, sondern den künftigen unmittelbar darüber anziehen. Auf diese Weise würde das, was sterblich ist, sozusagen vom Leben verschlungen. Gott selbst hat uns auf dieses neue Leben vorbereitet, indem er uns seinen Geist als Unterpfand und Anzahlung gegeben hat. Deshalb kann nichts und niemand uns unsere Zuversicht nehmen. Wir wissen zwar, solange dieser Körper noch unser Zuhause ist, sind wir fern vom Herrn. Denn unser Leben hier auf der Erde ist ein Leben des Glaubens, noch nicht ein Leben des Schauens. Und doch sind wir voller Zuversicht. Und unser größter Wunsch ist, das Zuhause unseres irdischen Körpers verlassen zu dürfen und für immer daheim beim Herrn zu sein. Du jubelst mir ein bisschen zu schnell. Vorher haben wir doch gesagt, die ganze Nöte, die da sind, die sind doch super, oder? Hat der Paulus gesagt. Die sind da, um die Herrlichkeit Gottes zu erleben. Also Paulus ist doch nicht ganz so ernst gemeint, oder? Also doch lieber Weltflucht. Es wird einen Tages alles mal besser. Wenn wir an diesem Vers stehen bleiben, könnte man das so interpretieren. Wenn man diese Stelle aus ihrem Kontext herausnimmt, könnten wir das so interpretieren. Ach, lieber Paulus, du bist doch nicht so ein großer Held, wie wir immer dachten, der in seinen Nöten Gott lobt und preist und voller Zuversicht ist. Eigentlich wollte ich damit auch sagen, es ist viel besser, wenn wir alle beim Herrn wären. Natürlich sagt er das. Aus dem Kontext herausgerissen, könnte man das ihm unterstellen. Jetzt wartet ab, was als nächstes kommt. Dann haben wir die Antwort. Daher haben wir auch nur ein Ziel, so zu leben, dass er Freude an uns hat, ganz gleich, ob wir schon bei ihm zu Hause oder noch hier in der Fremde sind. Denn wir alle müssen einmal vor dem Richterstuhl von Christus erscheinen, wo alles offengelegt wird. Und dann wird jeder den Lohn für das erhalten, was er während seines Lebens in diesem Körper getan hat, ob es nun gut war oder böse. Paulus hat es gern gegeneinander aufgewiegt und sagt, die Herrlichkeit, die ich jetzt habe, trotz meiner Not, trotz meines Leidens, ja, es wäre schön, wenn ich beim Herrn wäre und manches mir erspart wäre. Aber wisst ihr, mein Ziel ist nicht das Ersparen von mehr Not, mein Ziel ist, dass sich Gott an mir freut. Und da ist egal, ob ich im Himmel bin oder auf Erde, ich werde im Himmel wahrscheinlich auch einen Job haben, wo ich hoffentlich den Herrn damit erfreue. Aber ich kann doch jetzt auch schon Gott erfreuen, den Vater. Also mein Ziel ist gar nicht so sehr, wie mir es geht. Ob Not, Trübsal, Leid oder Freude. Paulus ist so durchdrungen, wo er sagt, ich habe nur ein Ziel. Dass Gott Freude an meinem Leben hat. Haben wir das Ziel auch? Haben wir das Ziel auch, wenn es uns nicht so gut geht? Haben wir das Ziel auch dann, wenn Dinge passieren, die nicht vorgesehen waren? Jetzt lasst uns mal ganz ehrlich sein. Bitte mal, Marek, Entschuldigung, im Anfang gesagt hatte. Die Bibel ist da ganz real. Paulus schüttet im 2. Korintherbrief sein Haus an anderer Stelle aus und sagt, wir haben die Hoffnung verloren, dass wir überleben werden. David schreibt in vielen Psalmen an Asaf und andere Psalmbreiter, Gott, warum hast du mich verlassen? Die sagen nicht so schnell, ja, es ist besser so und so, sondern sie sind mit ihrem Herzen ganz offen, ganz ehrlich, wahrhaftig. Aber sie haben immer wieder gewusst, was ihr Ziel ist. Und sie wussten, wie Paulus auch, wir werden eines Tages vor Christus erscheinen, aber auch vor Christi Richterstuhl. Wisst ihr das? Dass auch wir Christen vor dem Richterstuhl Christi stehen werden? Dass er uns richten muss? Aber Paulus war so getrieben von der Liebe, er hatte keine Angst vor dem Richterstuhl. Er wusste ja, ich bin errettet. Hier ging es nicht mehr um den Richterstuhl gerettet oder verloren. Hier ging es darum zu sagen, hey, ich bin gerichtet. Ich habe mein ganzes Leben auf das Ziel ausgerichtet, dass Gott, der Vater, Freude über mich haben soll. Und manches davon würde man wahrscheinlich Jesus sagen, Paulus, da war schon ein bisschen daneben, dafür kriegst du jetzt keinen Lohn, aber du wirst, ich bin überzeugt, der Paulus hat einen Riesenlohn. Deswegen schreibt er auch weiter, wir wissen also, wie wichtig es ist, in Ehrfurcht vor dem Herrn zu leben, vor dem wir einmal Rechenschaft ablegen müssen. Deshalb bemühen wir uns, Menschen von seiner Botschaft zu überzeugen. Vor Gott liegt unser Leben offen da. Und wenn ihr euer Gewissen befragt, werdet ihr, so hoffe ich, zu der Überzeugung kommen, dass wir auch euch gegenüber nichts verbergen. Nicht, dass wir uns bei euch wieder selbst empfehlen wollen. Wir wollen euch lediglich zeigen, dass ihr Grund habt, stolz auf uns zu sein. Damit habt ihr dann auch etwas in der Hand gegenüber denen, die sich mit äußeren Vorzügen rühmen, statt auf innere Werte zu achten. Wahrscheinlich eine Anspielung auf Juden, die sich Apostel nennen und die Korinther wieder zurück und das alte Gesetz und den alten Bund bringen wollen und sagen, ihr müsst beschnitten sein und alles so weiter. Wenn wir uns nämlich, wie einige behaupten, so verhalten haben, als hätten wir den Verstand verloren, wow, taten wir das in unserem Eifer für Gott. Und wenn wir vernünftig und besonnen auftreten, tun wir das zu eurem Besten. Also Paulus ist hier egal, ob ihr sagt, ihr könnt mich als verrückt bezeichnen. Da bin ich halt verrückt für euch. Ihr könnt mich auch bezeichnen als jemand, der mit Verstand arbeitet. Es ist mir nicht wichtig, wie ihr über mich denkt. Es ist mir wichtig, wie Gott über mich und über euch denkt. Interessanterweise denke ich, hey Paulus, du bist hier abgebogen. Also ich hätte jetzt geschrieben, wir wissen also, wie wichtig es ist, in Ehrfurcht und so weiter vor dem Herrn. Deshalb bemühen wir uns, Menschen von seiner Botschaft zu überzeugen. Und jetzt dachte ich, jetzt legt er los. Wie überzeugen wir die Menschen von der Botschaft? Kommt noch. Hätte ich jetzt erwartet. Aber Paulus macht auf einmal eine Abbiegung, meines Verständnisses nach. Vor Gott liegt unser Leben offen da. Und wenn ihr euer Gewissen befragt, werdet ihr, so hoffe ich, zu der Überzeugung kommen, dass wir auch gegenüber euch nichts verbergen. Warum biegt Paulus hier nochmal ab? Also wenn ich eins gelernt habe, was ich glaube, was der Wahrheit des Evangeliums entspricht, aber nicht so in der Bibel steht, ist es der Satz, das Reich Gottes sind Beziehungen. Im Reich Gottes geht es nicht in erster Linie um Projekte, um Menschen, um Gemeinde, um die guten Werke, ja auch, alles auch richtig, aber Gott ist ein Gott der Beziehung. Und Paulus sagt im 1. Korintherbrief, wenn ich alles hätte und geben würde, hätte aber die Liebe nicht, wäre es umsonst. Und es betrifft nicht nur die Liebe nach oben, das trifft auch die Liebe untereinander. Und zu sich selbst, Dankeschön, sehr wichtig. Wenn wir nichts voreinander zu verbergen haben, da unser Herz offen vor Gott liegt und wir stolz aufeinander sind. Wir sind jetzt in der Gefahr, diesen Vers schnell zu überlesen, weil der große Apostel, der mit diesen rebellischen Korinthern zu kämpfen hatte und zu tun hatte. Was hat es bitteschön mit uns zu tun? Ich kenne keinen Apostel in unserer Gemeinde. Haben wir einen großen Apostel, der uns ab und zu mal rügen muss? Vielleicht brauchen wir das mal wieder. Keine Ahnung. Nehmen wir nicht. Bin ich euer Apostel? Er traut euch zu sagen? Nein! Das ist so schwer, die Antwort. Entschuldigung. Wie bitte? Wenn Gott die Gabe gibt, möchte ich sie annehmen und bereit sein. Aber wir haben keinen Apostel, wir haben auch keinen eigenen Hirten oder Pastor, der dieses alleine einnimmt. Aber können wir es deswegen überlesen? Hat es deswegen nichts mit uns zu tun? Das Prinzip dahinter habe ich entdeckt beim Paulus. Ihm geht es auch hier wiederum, die Herzen der Korinther zu gewinnen. Und er als großer Apostel ist sich nicht zu schade, wie wir vorher im Kapitel 2 schon gelesen haben, sein Herz zu öffnen und sagen, hallo, ich hatte Angst. Der große Apostel Paulus, der viele Wunder getan hatte, der eigentlich vor nichts Angst hat, weder Tod noch Leben, noch irgendetwas kann mich scheiden vor der Liebe Christi, der offenbart sein Herz, ich hatte Angst, euch zu schreiben. Kriegt er das zusammen? Ja, er war ganz Mensch. Was wäre das für eine Gemeinschaft, wenn wir nichts voreinander zu verbergen hätten? Wenn unsere Herzen offen voreinander liegen würden und wir wüssten, wir sind stolz aufeinander. Ich komme nachher zurück. Wir sind noch nicht ganz fertig mit dem Brief. Bei allem ist das, was uns antreibt, die Liebe von Christus. Wir sind nämlich überzeugt, wenn einer für alle gestorben ist, dann sind alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, die leben, nicht länger für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und zu neuem Leben erweckt worden ist. Daher beurteilen wir jetzt niemand mehr nach rein menschlichen Maßstäben. Früher haben wir sogar Christus so beurteilt, heute tun wir das nicht mehr. Vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Das alles ist Gottes Werk. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen. Ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, sodass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet und uns hat er die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkündigen. Ich glaube, hier liegen schon ganz viele Gründe, warum wir stolz aufeinander sein könnten. Könnt ihr ein paar rauslesen? Warum könnten wir stolz aufeinander sein? Entschuldigung, wenn ich immer so lehrerhaft vor euch bin, aber das bin ich halt. Ich bin montags genauso wie sonntags. Aber
also zum Beispiel, dass man zwar noch im alten Körper lebt, aber schon der Geist neu ist. Also hier Vers 17.
Genau.
Vieles finden wir, von dem finden wir auch schon in unserer Mitte.
Genau. Weil es die Liebe Christi ist, die uns antreibt. Auch wenn ich manchmal erlebe, dass es nicht die Liebe ist, die mich antreibt. Wenn ich meiner Frau einen Wunsch abschlage, sonst etwas. Und trotzdem ist es mein Ziel, die Liebe Christi soll mich antreiben. Und ich gehe davon aus, dass es euch auch so geht. Weil Christus für jeden von uns gestorben ist, oder? Da können wir stolz aufeinander sein. Das ist ein Fakt. Da könnt ihr euch benehmen, wie ihr wollt. Christus ist für euch gestorben, weil wir nicht mehr für uns selbst leben. Oh, das Lächeln ist ein bisschen dem einen oder anderen im Gesicht verschwunden. Ja, man könnte noch ein bisschen zulegen, ich zumindest auch noch, ja. Aber das ist mein Ziel, weil wir uns nicht mehr nach den menschlichen Maßstäben beurteilen, weil wir eine neue Schöpfung in Christus sind. Hey, ich bin stolz auf euch. Ich bin stolz auf dich. Ich bin stolz auf dich Warum? Weil Christus in dir lebt. Egal, was du sonst auch nur verbockt hast, in deinem Leben, von dem ich gar nichts weiß, vielleicht muss ich es auch gar nicht wissen. Was du mir gegenüber vielleicht verbockt hast, das müssen wir klären. Das will ich klären. Aber was zählt ist, in dir hat eine neue Schöpfung begonnen. Weil das alles Gottes Werk ist. Deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Gott selber ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Den, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Ich stelle mir die Gemeindeversammlung vor, die einberufen wurde, um so einen Brief vorzulesen. Wir sind jetzt schon durch mit Kapitel 5. Vielleicht können wir 2 Minuten Stille sein. Wenn das eine oder andere dich jetzt vom Wort Gottes angesprochen hat, dann mach es fest in deinem Herzen. Sag, danke Jesus, dass du das zu mir heute gesprochen hast. Lass uns 2 Minuten Stille sein. Vater im Himmel, ich bin so dankbar für dein Wort, das uns eine Breite, eine Tiefe aufzeigt, Herr. Dessen, was du, Jesus Christus, am Kreuz für uns bewirkt hast, Herr. Amen. Entschuldigt, wenn es jetzt ein bisschen schnell ging. So, wer weiß von euch jetzt, welcher Vers heute der Predigt drankommt? Ihr habt 21 Chancen. Späßle. Ja, könnt ihr mir jetzt machen, machen wir jetzt nicht nochmals. Ich möchte euch nicht so länger auf die Folter spannen. Einen sehr ungewöhnlichen Vers, über den ich selber noch keine Predigt gehört hatte, aber der mich in den letzten paar Jahren immer und immer wieder bewegt hat. Gott hat mir den Vers 16 aufs Herz gelegt. Daher beurteilen wir jetzt niemand mehr nach rein menschlichen Maßstäben. Früher haben wir sogar Christus so beurteilt, heute tun wir das nicht mehr. Was ist damit gemeint? Bevor ich dazu komme, wiederum Sandwich, das taucht öfters auf im Wort Gottes, dieser Vers ist eingebettet. Die meisten von euch würden den Vers 17 auswendig sagen können. Spur nach. Wir sind eine neue Schöpfung in Christus. Und manche Prediger machen sich den Spaß und sagen, und was steht davor? Und dann schweigen alle wie betröpfelt, das wissen sie nicht. Und dann kann man sagen, ich weiß es. Naja, ist auch keine Kunst, wenn ich mich vorbereitet habe. Aber ich glaube, es ist sehr wohl wichtig. Warum? Wenn wir nicht länger für uns selber leben, sondern für den, der für sie gestorben und zu neuem Leben erweckt worden ist. Daher, das daher, deshalb, darum in manchen Übersetzungen ist wie eine Brücke. Also weil wir, beziehungsweise weil Christus für alle gestorben sind, damit die, die leben, nicht länger für sich selber leben, ja, sondern für den, der für sie gestorben und zu neuem Leben erweckt worden ist. Weil wir dieses Neue in uns haben, weil wir wissen, welch große Schuld uns vergeben worden ist. Daher gibt Paulus uns den Rat, uns nicht mehr zu beurteilen nach menschlichen Maßstäben. Nicht mal Christus tun wir das. Das bedeutet, Petrus sagt es im Petrusbrief, wir haben ihn zwar nach dem Fleische nach gekannt, aber jetzt haben wir die viel größere Bedeutung erkannt, die des Sohn Gottes zu sein, von Ewigkeit zu Ewigkeit her. Eingebettet in vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Lasst es uns in Gedanken haben, wenn wir jetzt ein bisschen die nächsten 5 Minuten uns über diesen Vers Gedanken machen. Ich hatte noch zu meiner Jugendzeit die Einheitsübersetzung und die Luther-Übersetzung. Und die meines Erachtens manchmal besser ist. Ich schätze sehr die neue Genfer Übersetzung, aber wir sollen uns nicht mehr beurteilen nach den menschlichen Maßstäben, gibt mir zu wenig her. Ich finde, der Luther bringt es in dem Fall besser auf den Punkt. Darum kennen wir von nun an niemand mehr nach dem Fleisch. Auch wenn wir Christus gekannt haben nach dem Fleisch, erkennen wir ihn doch jetzt so nicht mehr. Was ist damit gemeint mit diesem Fleisch? Die Bibelkenner unter uns wissen das. Und da zitiere ich jetzt einfach nochmals den Paulus, den wir sehr schätzen, den ich sehr schätze, den wir alle sehr schätzen. Wenn ihr euch jedoch vom Geist Gottes führen lasst, zitiert er in Galater 5, Vers 18, steht ihr nicht mehr unter der Herrschaft des Gesetzes. Im Übrigen ist klar ersichtlich, dass die Auswirkungen sind, wenn man sich von der eigenen Natur beherrschen lässt, sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, okkulte Praktiken, Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltungen, Neid, Trunkenheit, Fressgier und noch vieles mehr, was genauso verwerflich ist. Ich kann euch diesbezüglich nur warnen, wie ich es schon früher getan habe. Wer so lebt und handelt, wird keinen Anteil am Reich Gottes bekommen, dem Erbe, das Gott für uns bereithält. Das schreibt Paulus den Galatern, denen, die am Anfang so stark die Erfüllung des Heiligen Geistes erlebt haben, die so fasziniert waren, dass Glaube ein Geschenk ist, das man aus Gnade ergreifen kann. Und doch sagt er, wenn ihr aber so lebt, wie hier beschrieben ist, dann lebt ihr nicht in eurer neuen Schöpfung. Dann lebt ihr in eurem alten menschlichen Leben. Widerspricht sich jetzt hier der Paulus nicht? Wir sollen uns nicht nach dem Fleisch beurteilen. Und hier schreibt er aber sehr wohl, was fleischlich ist und was nicht in Ordnung ist, weil er sagt, wenn wir darin leben, nicht Buße tun, nicht umkehren, dann werden wir nicht ins Reich Gottes kommen. Wir können noch 10-mal getauft worden sein als Kind oder irgendwann einmal bei einer Evangelisation hier geschrien haben. Wenn sich unser Leben nicht in dieser neuen Schöpfung weiterentwickelt, müssen wir auch das ins Auge fassen. Ich denke, in Paulus geht es darum, wie bei der neuen Schöpfung auch. Darf ich mal kurz eure Hände sehen? Wer von euch ist eine neue Schöpfung in Christus? Halleluja. Dankeschön, dürft ihr die Hände wieder rum. Wer hat seither nie wieder gesündigt? Kann man auch sagen? Wäre eine theologische spannende Frage, da müssten wir jetzt ein Thema Johannesbrief aufmachen, aber machen wir jetzt nicht, andere Predigt. Naja, sind wir doch ehrlich, oder? Ja, wir sind eine neue Schöpfung. Ja, aber ich kenne Leute, die ab und zu mal einen Wutausbruch haben. Ich kenne sogar Christen, die Feindseligkeiten ausleben. Ich kenne wiedergeborene Christen, die eifersüchtig sind. Und sogar Neid da haben. Natürlich nie offen ausgesprochen. Die Beziehung zu sich selbst und so weiter. Ja, sind jetzt die alle verloren? Natürlich nicht. Aber was kann das uns aufzeigen? Das kann uns aufzeigen, wenn diese Dinge in unseren Herzen sind, dann wissen wir doch dank dem Paulus, woher sie kommen. Sie kommen von unserer alten Natur. Und dann können wir doch Buße tun und sagen, Buße ist ein freudiges Geschäft. Entschuldigung, Jesus, dass ich heute schon wieder einen Wutausbruch hatte. Du musst mich noch mehr verändern. Durch das Anschauen auf dich werde ich noch mehr verändert. Werde ich noch mehr geduldig, noch mehr liebevoll, noch mehr Erbarmen haben, noch mehr Friede haben. Oder? Es ist ein Prozess. Und wenn wir das so sehen, Ja, dann können wir uns manchmal vielleicht auch darauf aufmerksam machen. Selbst wenn du in sexueller Unmoral gefallen bist, muss ich dich nicht nach Mensch, nach dem Fleische beurteilen. Dann treibt mich unsere Herzensverbindung zu sagen, du, überleg dir mal, ist es wirklich das, was du brauchst? Ist es wirklich das, was dir hilft in deiner Not? Ja, kurzfristig vielleicht. Aber es wird dich abbringen, auf lange Sicht, wenn du nicht Buße tun kannst. Bringt dir was dein Wutausbruch, wenn du ständig daheim auf den Tisch haust? Die meisten, die Christen sind danach sehr betrübt und müssen aufpassen, dass sie nicht in Selbstverdammnis fallen. Dann muss ich mit ihm beten und sagen, komm, Gott verdammt dich nicht. Ich verdamme dich auch nicht. Und du darfst dich jetzt auch nicht verdammen. So könnten wir uns doch helfen. Ja? Und jetzt möchte ich es ganz praktisch werden lassen. Ich hoffe, ihr seid nicht entsetzt, wenn ich mein Herz jetzt öffne, wie ein Paulus es geöffnet hat. Aber wisst ihr was? Das liegt außerhalb meiner Entscheidung. Und ich habe mich entschieden, es ist eure Verantwortung, damit umzugehen oder nicht. Ich hatte vor einem halben Jahr oder vor einem Dreivierteljahr einen Brief ans Lobpreisteam geschrieben und habe mein Herz geöffnet und habe gesagt, mir macht es Not, dass im Jahr 2025 so gut wie nie alle im gemeinsamen Treffen waren. Ich weiß, ihr seid vielfältig beschäftigt, ich weiß, ihr habt andere Dinge zu tun, aber das ist eine Not in meinem Herzen. Bei mir bleibt der Eindruck, alles andere ist euch wichtiger. Das kann ich jetzt so öffentlich sagen, weil ich es ja auch öffentlich gemacht habe. Nächste Beispiel könnte ein bisschen ganz nahe sein. Wir beten gerade darüber, ob Gott uns das Objekt in der Stadt hingelegt hat, weil er möchte, dass wir da hinziehen, oder ob es eventuell der Feind uns hingelegt hat. Jetzt könnte ich ja sagen, der Eindruck, dass wir das Objekt nicht kaufen sollen, ist doch nur aus seiner Angst begründet. Ja? Also, wenn du sagst, du hast den Herrn gehört, wir sollen es nicht kaufen, dann bin ich der, ich denke, ich will es kaufen. Ah, du machst es bloß, weil du Angst hast. Uiuiui. Wir könnten das natürlich auch umdrehen. Ich könnte auch sagen, du hast den Eindruck, du sollst kaufen. Dann sage ich, oh ja, das ist ja klar, dass er es kaufen will. Der ist immer jemand, der vorne rangehen will. Der immer jemand, der es... Versteht ihr langsam, was damit gemeint ist? Wir sollen uns nicht nach dem beurteilen, was menschlich ist, was fleischlich ist. Ich habe es versucht, so mal vor Gott auszubeten, wie es sein könnte, weil die Gedanken sind doch da, oder? Können wir die einfach verleugnen? Nein. Also bei allem, wo wir unser Herz voreinander öffnen, ist so ein Reflex unter uns da, der sagt, ja, das sagt er nur deswegen. Da können wir gar nichts dafür, das kommt einfach so. Und das ist auch nicht schlimm, da möchte ich euch ganz cool zusprechen, entspannt euch. Es ist so, es ist wie es ist. Das ist nicht richtig oder falsch oder gut oder böse, es ist einfach wie es ist. Da sind wir gestrickt. Wie könnten wir darauf reagieren? Das erste Beispiel, dass meine Geschwister so wenig zum Lobpreisabend kommen, habe ich getan, habe gesagt, Leute, das ist mein Problem, ich habe ein Problem damit. Jesus, bitte vergib mir, dass ich mich als ein Opfer fühle und denke, dass wir hier so wenige sind und wir alleine die Gemeinde tragen. Wir dienen alleine dir und nicht Menschen und du bist das Haupt der Gemeinde. Ich segne meine Geschwister und uns, dass wir gemeinsam nur ein Ziel haben, so zu leben, dass er Freude an uns hat. Ich will sie nicht manipulieren, ich will sie nicht zu irgendwas treiben, ich will sie in die Freiheit lassen. Aber ich lasse sie auch in der Not meines Herzens teilhaben, dass ich denke, so können wir keinen Krieg gewinnen. Und ich segne sie, weil manche haben gute Gründe dafür vielleicht oder auch eine Not. Das zweite Beispiel dahinter, also der Eindruck, das nicht zu kaufen, ist doch nur aus Angst begründet, wenn ich das so sagen würde. Da könnte dahinter eventuell stehen, Besserwisserei, Rechthaberei und Stolz. Ich weiß es besser, Gott hat zu mir gesprochen. Und was ist derjenige, der sich aus Angst leiten lässt? Ich bin der Glaubensheld. So wird man das natürlich nie und nimmer sagen, oder? Aber wenn wir ehrlich sind, kommen manchmal solche Gedanken. Dann beurteile ich den anderen dem Fleische nach und merke gar nicht, dass ich selbst dem Fleische nach eine Position eingenommen habe. Die Reaktion könnte so aussehen: Jesus, ich danke dir für meine Geschwister. Das sind deine Kinder. Und vielleicht hast du es ihnen auf das Herz, Entschuldigung, jetzt bin ich verrutscht, nochmal. Jesus, bitte vergib mir, dass ich mich über meinen Bruder erhebe und mir ein Urteil über ihn anmaße. Er ist dein Kind, dein Geist lebt in ihm, er hört die Stimme deines Geistes genauso wie ich. Und wir beide sollten uns der Gefahr bewusst sein, dass wir uns täuschen können. Dann lasse ich ihn los. Naja, die andere Seite war, ich will den kaufen, das Gebäude, aber der andere will es nicht. Dahinter könnte Neid, Eifersucht, Feindseligkeit stecken. Und hier könnte die Antwort lauten, Jesus, bitte vergib mir, denn ich bin nicht Richter über meine Schwester, wenn es eine ist. Ich segne sie und auch ich möchte lernen, all meinen Mangel in dir zu stillen. Weil oft kommen diese Gedanken aus meinem Mangel heraus. Würdet ihr das wagen? Das müsst ihr jetzt nicht in der Runde machen, aber vielleicht zu zweit oder zu dritt, euch euer Herz zu offenbaren. Am Mittwochabend haben wir das gemacht, wir waren 13 Leute und teilweise haben wir das gemacht. Und das Wichtige war gar nicht, es ging gar nicht mehr so sehr, ob wir kaufen oder nicht kaufen. Es hat sich was verbunden, wir haben unsere Ängste zugelassen und zugestanden. Es waren ein paar Leute da, die sagen, wir sind die 10 Kundschafter, die nicht wollen. Es war ein paar da, ich fühle mich eher wie die 2, die wollen. Und was machen wir jetzt? Ja, wir machen genau das. Wir offenbaren uns unser Herz und sagen, Gott, wir brauchen dich. Paulus fasst es für mich am besten in Philipper 2 zusammen. Nun, dann macht meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen. Lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Wenn wir diese Haltung gedeihen lassen, uns ermutigen, sie immer mehr zum Vorschein kommt, dann glaube ich, wird die Gemeinde Jesus sehr attraktiv. Weil dann werden die Menschen erfahren, oh, die öffnen ihr Herz voreinander, die sind ja gar nicht so heilig, wie sie nach außen hin tun. Das sind ja Leute wie wir. Die sind manchmal neidisch. Oder die sind auch manchmal eifersüchtig. Oder gibt es Feindseligkeiten? Aber deswegen will ich ja gar nicht dazu, weil es Feindseligkeiten gibt. Ja, das ist bei vielen mittlerweile so. Oh, erzähl mir doch nichts, die sind so verstritten. Wenn wir aber erleben, dass wir, obwohl wir unterschiedlicher Meinung sind, obwohl wir uns gestritten haben, uns versöhnt haben, da könnte ich mich vielleicht auch wohlfühlen. Da darf ich mit meinem Gepäck, das ich mitbringe in meiner Vergangenheit, vielleicht auch sein. Das Ziel könnte sein, so zu leben, dass Gott, der Vater, Freude an uns hat, indem wir versöhnt leben und die Botschaft verkündigen. Welche Botschaft ist wohl in 2. Korintherbrief 5 eindeutig herauszuhören? Ich muss nicht antworten, bin wieder in der Schule, Entschuldigung. Aber manchmal sind Fragen zu stellen ein Element, um uns aktiv werden zu lassen. Ich habe empfunden, die Botschaft heißt, lasst euch versöhnen mit Gott. Und die Botschaft soll man nicht nur verkünden, sondern leben. Wenn wir eine Gemeinschaft von Gläubigen sind, die versöhnt sind mit sich selber, an allem Schlamassel, den ich verbockt habe, manchmal immer noch verbockt, muss ich immer wieder mit mir selber versöhnt sein. Versöhnt sind untereinander, weil wir unser Herzen öffnen und sagen, sorry, ja, ich habe es verbockt, ich wollte es mal wieder besser wissen. Dann ist unsere Botschaft der Welt zu sagen, wenn du noch nicht gerettet bist und auch du eines Tages vor Jesus, deinem Herrn, stehen wirst, ob du an ihn geglaubt hast oder nicht, dann möchte ich dir heute in aller Liebe zusagen, lass dich versöhnen mit Gott. Nimm doch sein Versöhnungsurteil an. Ist das nicht eine viel größere Botschaft, wenn wir es leben? Nicht nach außen so tun, als ob wir die Heilige. Ja. Entschuldigt. Ich bin so fasziniert von Paulus immer wieder, weil es ihm gelingt, in den schlimmsten, chaotischsten, zerstrittischsten Fällen, er analysiert es gar nicht. Bisschen schon in den vorhergehenden Kapiteln, aber er richtet unseren Blick auf die Lösung. Lasst uns nicht dem Fleische nach uns beurteilen. Wenn die Ute ihn verbockt hat, dann ist eine Beobachtung, die mag ja objektiv richtig sein. Aber muss ich mich deswegen erhöhen? Ich verwocke doch auch manches. Ich beurteile sie nicht nach dem, was sie getan hat, sondern nachdem sie ist immer noch eine Schöpfung Gottes. Gott wird sie dadurch stärker machen, als sie je war. Und dann ist meine Beziehung wieder hergestellt. Je nachdem kann ich ihr helfen oder sie ermutigen, jemand anders zu suchen. Aber wir sind verbunden in Christus. Es trennt uns nicht mehr. Abschließende Frage, wollen wir uns eins machen zu diesem Ziel? Ich will leben, dass Gott, der Vater, allein Freude an unserem Leben hat. Dass wir versöhnt leben und dann ist egal, ob wir das Objekt kaufen oder nicht kaufen. Dann haben wir den Auftrag, hinauszugehen, zu sagen, lasst euch versöhnen mit Gott. Und der eine wird sagen, das passt gerade für mich nicht. Ich gehe in die Richtung. Gott segne dich. Ist doch okay. Wenn Gott dich nach Stuttgart oder was wo immer hinruft, dann gehst du jetzt nicht, weil du anderer Meinung bist, sondern ja, go for it. Ich will mein Herz frei machen, euch in die Freiheit zu lassen und ihr uns oder wir uns gegenseitig. Lasst uns beten. Vater im Himmel, ich möchte dir so von Herzen danken, dass du ein Gott bist, der die ganze Welt mit sich versöhnt hat am Kreuz auf Golgatha. Wow. Bei so viel Müll, das wir Menschen alles produziert haben, bist du so ein gnädiger und barmherziger Gott. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, in dem zu leben, was Paulus uns als Rat gibt, uns nicht nach dem Fleisch nach zu beurteilen und verurteilen, sondern dass wir sagen, ich kämpfe darum, dass wir eins in Christus bleiben, dass jeder von uns versöhnt ist mit dir und untereinander und dass daraus eine Kraft entsteht, wo viele spüren würden, da ist Gott unter ihnen. Ich bitte dich, dass du unser Herzen bewegst in den nächsten Wochen, dass wir erkennen, was dein Reden ist. Und wenn wir alle das tun wollen, was du möchtest, dass du verherrlicht wirst, dann wirst du es entscheiden, Herr, und dann wird es gut sein, wie es entschieden wird von dir, Herr. Ich danke dir, dass wir eins sind in dir, weil wir einen Herrn haben, einen Geist, einen Retter und Heiland. Und so beten wir dich jetzt an, Herr, in Freimut, in Dankbarkeit für alles, was du für uns erwirkt hast. In Jesu Namen. Amen.